Für den heutigen vierten Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest ist uns ein Predigtabschnitt aus dem Römerbrief im 14. Kapitel gegeben. Wir lesen dort in den Versen 10 bis 13. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Liebe Gemeinde, wo Menschen zusammenleben, geht es menschlich zu. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, da treffen wir auf Zuneigung oder auf Ablehnung, auf Verstehen und Missverstehen. Jedes von uns hat seine persönliche Lebensgeschichte, seine individuelle Prägung und auch seinen eigenen Kopf. Das macht unser Zusammenleben einerseits bunt und vielgestaltig. Auf der anderen Seite aber entstehen aus dieser Vielfalt auch Spannungen und es kommt manchmal zu Auseinandersetzungen auch in der christlichen Gemeinde. Es vergeht ja kaum ein Tag, wo wir das nicht erleben. Und es gab schon Zeiten, wo diese Spannungen unsere Kirche fast zu zerreißen drohten. Das war einst auch in der Christengemeinde in Rom nicht anders, an die Paulus seinen Römerbrief geschrieben hat, aus dem unser heutiger Predigttext stammt. Darum nimmt er am Ende dieses Briefes, nachdem er zuvor schwergewichtige dogmatische Fragen behandelt hatte, als Seelsorger Stellung zu den Spannungen, die in der Gemeinde aufgebrochen waren. Über die Fragen des Glaubens bestand in Rom weitgehende Einigkeit. Strittig waren die Konsequenzen, die sich aus dem Glauben ergeben. Über diese Konsequenzen war es in Rom zum Streit, zur Parteienbildung und zur drohenden Spaltung der Gemeinde gekommen. Dazu nimmt Paulus das Wort, und zwar direkt und unmissverständlich: Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Und wir müssten heute eigentlich hinzusetzen, oder deine Schwester, wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Nicht wie ein neutraler Schiedsrichter urteilt hier der Apostel. Er spricht als Seelsorger und macht damit für alle Zeiten deutlich, wie man in der Kirche Jesu Christi Meinungsverschiedenheiten, Spannungen und Konflikte austragen soll. Es sind zwei Grundsätze, die Paulus hier aufstellt und die in der Kirche stets in Geltung bleiben müssen. Der erste: In der Kirche Jesu Christi geht es um die Einigkeit im Glauben. Um diese Einigkeit ringt der Apostel in den Versen, die unserem heutigen Text unmittelbar vorangehen. In der Mitte des Evangeliums und unserer Verkündigung und Lehre darf es keine Unklarheiten geben. keine Verwischungen und Verwässerungen geben. Deshalb beschreibt Paulus auch hier im ethischen Teil seines Briefes noch einmal in aller Deutlichkeit, was das Zentrum unseres Glaubens ist. Dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Christus der Herr, das ist das älteste christliche Bekenntnis, das uns überliefert ist. Diese Glaubensformel der frühen Christenheit nimmt Paulus hier auf und markiert damit die Mitte des Evangeliums, die Mitte unseres christlichen Glaubens. Christus ist gestorben. Er wurde auferweckt und ist der Herr. Das sind die Punkte, mit denen unser Glaube steht und fällt. Jesus Christus ist gestorben für die Sünde der Welt. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. So lesen wir es in einem der Gottesknechtlieder im Jesaja-Buch. Durch seinen Tod am Kreuz ist die Sühne für unsere Schuld geschehen. Aber Gott hat ihn auferweckt zum neuen Leben. Deshalb ist er keine Größe der Vergangenheit, wie manche das haben wollen. Er lebt, er redet, er wirkt hier und heute. Dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Das ist die Mitte des Evangeliums, die all unser menschlichen Denken und Grübeln, unserem Diskutieren und Spekulieren voransteht. An dieser Mitte des Evangeliums, an Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, hängt für die christliche Kirche schlechthin alles. Daran ist nichts abzumarkten, dafür kann es keine Ermäßigungen geben, auch heute nicht, wo man in einen neuen Dialog mit den Weltreligionen eingetreten ist. Jesus Christus, der Herr. Wohlgemerkt, liebe Gemeinde, es geht hier um die Einigkeit über die Mitte des Glaubens und nicht um die Einförmigkeit der Glaubensaussagen. Paulus hat über den Glauben in seinen Briefen in anderen Worten geredet als etwa Johannes in seinem Evangelium, und Lukas verwendet noch einmal andere Begriffe. Entscheidend ist, dass alle sich an der von Gott gesetzten Mitte orientieren und in dieser Mitte treffen und deshalb in der Einigkeit des Glaubens bekennen können: Dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Aber nun ergeben sich für die Menschen, die sich an dieser zentralen Aussage festmachen und die Jesus Christus ihren Herrn nennen, Konsequenzen aus diesem Glauben. Und diese Konsequenzen können je nach den äußeren Gegebenheiten und Einsichten, auch nach der persönlichen Führung und Prägung, durchaus verschieden sein und zu unterschiedlichen Überzeugungen und Handlungsweisen im Einzelnen führen. Darum fügt Paulus zu der Feststellung, dass es in der Kirche Jesu Christi um die Einigkeit im Glauben geht, einen zweiten Gedanken hinzu. In der Kirche Jesu Christi ist Raum für eine Vielfalt des Lebens. Aus dieser Vielfalt der Anschauungen und Lebensvollzüge waren in der römischen Gemeinde Spannungen erwachsen. Es ging dabei um eine Frage, die uns heute ausgesprochen nebensächlich, ja sogar überholt erscheint, um die Frage des Fleischgenusses und um das Einhalten von Festtagen, die mit heidnischen Göttern zu tun hatten. Dürfen wir Fleisch essen? Das war die Frage in der römischen Gemeinde, von dem wir nicht mit Sicherheit wissen, ob es vielleicht aus einem der zahlreichen heidnischen Tempel in der Stadt stammt und vorher den Göttern geweiht wurde. Und an dieser so äußerlich scheinenden Frage drohte die Gemeinde auseinanderzubrechen. Es entstanden auf einmal harte Fronten. Da waren nämlich Gemeindeglieder mit einem engen und solche mit einem weiteren Gewissen, starke und schwache im Glauben, wie Paulus sie in diesem Zusammenhang nennt. Vielleicht nimmt er hier Worte auf, mit denen man sich damals in der römischen Gemeinde belegt hatte, starke und schwache. Mit diesen Schlagworten hat das Schubladendenken in der christlichen Kirche begonnen, unter dem wir bis heute leiden. Der gehört hierhin, jene gehört dorthin. Solche Schlagworte, wie immer sie auch lauten mögen, sind deshalb so gefährlich, weil sie einen Partner festlegen und das Gespräch dadurch mit ihm erschweren oder unmöglich machen. Rechts oder links, da sind heute solche Schlagworte konservativ oder progressiv, pietistisch oder modernistisch, charismatisch, fundamentalistisch. Und in all diesen Etikettierungen schwingt eine Spur des Richtgeistes mit, Paulus hier anprangert: Du aber, was richtest du deinen Bruder oder deine Schwester? Du aber, was verachtest du, Bruder und Schwester? Wie gesagt, in der römischen Gemeinde hat man sich um Fragen des christlichen Lebensstils gestritten. Starke und Schwache im Glauben haben sich gegenseitig festzulegen versucht. Ihr Leute mit eurem engen Horizont, kleinkarierte Zeitgenossen seid ihr. Ihr könnt euch ja nur in den engen Gitterstäben eures kleinbürgerlichen Lebenszuschnitts bewegen. Und dann die Replik der anderen. Und ihr nehmt es mit eurem Glauben nicht ernst. Ihr ordnet eure persönliche Freizügigkeit dem Glauben vor. Ihr engherzigen Fundamentalisten, ihr schrankenlosen Libertinisten. Und so stritten sie sich und kamen immer weiter auseinander. Bei uns heute, liebe Gemeinde, geht es nicht mehr um Essen oder Trinken. Wir streiten nicht um den Küchenzettel. Und auch die Fragen um die sogenannten Mitteldinge haben erheblich an Gewicht verloren, um Fragen der Mode oder der Haartracht oder des Theaterbesuches und was die Dinge sind. Heute stehen andere Fragen im Vordergrund, die unter Christen teilweise leidenschaftlich diskutiert werden. Etwa die Frage nach dem politischen Mandat der Kirche. Wie politisch darf die Kirche sein in ihren Äußerungen? Wozu muss sie sich äußern und wo hat sie zu schweigen? Oder was ist das deutlichere Zeichen für eine echte Friedensgesinnung? Ist es der Wehrdienst oder ist es die Verweigerung? Oder wie tolerant dürfen wir uns gegenüber anderen Religionen hier in unserem eigenen Land zeigen? Dürfen Christen, um nur ein aktuelles Beispiel zu nennen, wie es in Pforzheim vor kurzem geschehen ist, einer Moschee, die neu gebaut wird, einen Leuchter stiften oder überschreiten sie damit eine Grenze? Eine der ganz besonders harten und leidenschaftlichen Auseinandersetzungen haben wir gerade hinter uns
die um die Frage des Paragraphen 218, wie und auf welchem Weg menschliches Leben, ungeborenes Leben am besten geschützt werden kann. Und seit der Entscheidung des Bundestages zieht sich ein tiefer Riss durch die evangelische Christenheit in unserem Land. Christen, Menschen verstehen einander nicht mehr und haben es schwer miteinander. Und wenn man in dieser Frage, wie es geschehen ist, eine profilierte Meinung äußert, wird man von den eigenen Glaubensbrüdern und Schwestern angegriffen, so als wollte man zum Beispiel die Frauen generell kriminalisieren. Was sagt nun Paulus dazu? Lassen sich diese so komplizierten Fragen einfach sortieren, wie wir meinen und wie das heute mancherorts geschieht? Oder können wir unbesehen das Schema des Apostels übernehmen? Du aber, was richtest du deinen Bruder? Und du, was verurteilst du deinen Bruder? Wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen müssen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Liebe Gemeinde, in der Kirche Jesu Christi geht es zuerst um die Mitte des Glaubens, um den Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Von dieser Mitte aus werden die Urteile in den Konsequenzen des Glaubens immer wieder verschieden ausfallen, je nach dem persönlichen Standort und der eigenen Tradition, je nach der Beurteilung der politischen Lage oder der Einsicht in wirtschaftliche Zusammenhänge. So viel ist freilich sicher. Unsere heutigen Probleme sind vielschichtiger, sind undurchsichtiger und gewiss auch folgenreicher als die der urchristlichen Zeit. Sie verlangen darum eine ganz besondere Sorgfalt und Aufmerksamkeit in der Beurteilung. Deshalb gehört es heute zu den Aufgaben in der Nachfolge Jesu Christi, dass man sich in Sachfragen nach bestem Wissen und Gewissen zu informieren sucht, Erkenntnisse an der Bibel prüft und im Gespräch mit Sachkennern im Für und Wider erwägt. Im Übrigen steht und fällt in all diesen Fragen jede und jeder seinem Herrn. Keiner darf sich zum Richter über andere aufwerfen und die Ernsthaftigkeit seines Glaubens in Frage stellen. Denn wir sind und bleiben begrenzte Menschen mit begrenzten Einsichten. Was wir erkennen, sind immer nur Teilaspekte des Ganzen. Niemand vermag heute mehr, alle Zusammenhänge und alle Entwicklungen zu überblicken. Wenn wir uns das gegenseitig zugestehen, dann können wir uns auch über die Verschiedenheit unserer Erkenntnisse hin akzeptieren und in Geduld mit anderen Meinungen umgehen, vielleicht sogar Verständnis finden für die Meinung eines anderen, die von der unsrigen abweicht, in dem Glauben, dass Gottes Geist uns davor bewahrt, das Letzte mit dem Vorletzten zu verwechseln. Nur eine Einschränkung macht der Apostel im Blick auf die Einheit und die Freiheit der Christen. Richtet darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Damit will er deutlich machen, wir dürfen als Christen und als ganze Kirche bei allem, was wir reden und tun, auch bei unseren öffentlichen Stellungnahmen, nicht nur an uns selber und unsere eigene persönliche Überzeugung denken, sondern müssen immer auch zugleich die anderen im Auge haben. Gerade die im Glauben vermeintlich Starken sind hier von dem Apostel angesprochen. Ihre Freiheit darf nicht dazu führen, dass andere, die vielleicht ein engeres Gewissen haben, an ihnen fortwährend nur Anstoß nehmen müssen. Und umgekehrt darf es keine Tyrannei der Engen und Ängstlichen in der Kirche geben, die sich jedem Schritt in Neuland und jeder mutigen Äußerung nur einfach entgegenstellen, weil es bisher immer so war. Wer mit seinem Leben an Christus gebunden ist, der ist befreit zur Rücksichtnahme auf andere, zur Offenheit gegenüber anderen Erkenntnissen, die man selbst vielleicht noch gar nicht teilen kann. Denn er weiß, dass die eigene Freiheit niemals so viel wert sein kann, dass andere in ihrem Glauben daran irre werden. Wer für sich selber lebt, wie Paulus unmittelbar vor unserem Text sagt und schreibt, wird auch seine Freiheit nur für sich selber und seine eigenen Vorteile einsetzen und gebrauchen. Wer aber in seinem Gewissen an Christus gebunden ist, sieht immer zugleich auch die Verantwortung für die Nächsten, für die Mitmenschen hier in der Nähe oder in der Ferne. Die Gemeinde Jesu Christi besteht nicht aus Menschen mit gleichgeschalteter Gesinnung und uniformiertem Lebensstil. Sie gibt einer großen Vielfalt Raum, aber sie hat eine Mitte, an der sich alles orientieren und vor der sich alles verantworten muss. Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Einigkeit im Glauben, Vielfalt im Leben. Aus dieser Spannung werden wir nie herauskommen. Das steht an jedem neuen Tag als neu zu bewährende und zu bewältigende Aufgabe vor uns. Amen.